Der Eiffelturm, der in einer Stadt namens Paris stand. Eine Flamenco-Tänzerin mit einem Rock aus fliegenden roten Volants. Ein Meeresstrand mit Strandkörben und Menschen in Badeanzügen. Irgendwo dort war mein Vater. In der fernen, für mich unerreichbaren Welt, die ich, so schien es mir, nie im Leben sehen würde. Hatte meine negative Besonderheit bisher immer darin bestanden, dass ich nicht deutsch war, so bestand sie jetzt darin, dass ich nicht katholisch war. Ich kannte nur das russisch-orthodoxe Kreuzzeichen. Ich durfte nicht beichten, damit mir meine Sünden vergeben wurden. In der Morgenmesse, wenn die anderen zur Kommunion nach vorn gingen, blieb ich allein in der Kirchenbank zurück. Ich war nie ein kleines weißes Bräutlein Christi geworden. Ich wusste nicht einmal, ob ich getauft war. Das Nicht-Deutschsein war eine Verdammnis auf Erden, das Nicht-Katholischsein die Verdammnis in Ewigkeit, weil nur Katholiken in den Himmel kamen. Für mich gab es bloß ein endloses Fallen, Tag für Tag, jahrelang. Sogar noch im Schlaf fühlte ich dieses ständige Sündenfallen auf die Hölle zu. Das Ende dieses Fallens verdankte ich einer Tragödie, die meinem Vater widerfahren war. Er hatte seine Stimme verloren, seinen kostbarsten, eigentlich einzigen Besitz. Schon als Knabe hatte er gesungen, im Kirchenchor seiner Heimatstadt in Kamyschin an der Wolga, wo er noch in der Zarenzeit geboren war. Später, in den Nachkriegsjahren in Deutschland, hatte er mit seiner Stimme zum ersten Mal etwas Geld verdient und uns damit vor dem Hunger gerettet. Angeblich war es ein zu kalt getrunkener Rotwein gewesen, der seine Stimme ruiniert hatte. Aber da ich ihn seit je als Trinker kannte, fragte ich mich, ob es wirklich an der Temperatur des Weines gelegen hatte oder eben nicht vielmehr die Menge zum Verhängnis geworden war. Jedenfalls reiste er nicht mehr und nahm mich und meine Schwester wieder zu sich. Seinen Alkoholismus hatte er schon aus Russland mitgebracht. Und das Leben in Deutschland war nicht dazu angetan gewesen, ihn zu kurieren. Außerdem erinnerte ich mich, dass er schon früher, wenn er in Tourneepausen zu Hause war, meiner Mutter von Streitigkeiten mit anderen Chormitgliedern erzählt hatte. Es schien eine verschwimmende Grenze zwischen seiner Trunksucht und irgendwelchen geheimnisvollen Dingen zu geben, die in seinem Leben vor meiner Geburt begraben lagen, in seiner Vergangenheit in der anderen, kommunistischen Welt. Niemals hörte ich meine Eltern über diese Vergangenheit sprechen. Ich schnappte immer nur Andeutungen auf, die ich nicht verstand. Aber jedes Mal spürte ich, dass sich irgendwo in diesem Dunkel der Schlüssel zu ihrem Leben verbarg. Alles schien von Anfang an um dieses Geheimnis zu kreisen. Und weil das Eigentliche unaussprechlich war, war bei uns immer alles unaussprechlich gewesen. Schon die simpelste, belangloseste Wahrheit war so etwas wie Gift, das auf keinen Fall in den Mund genommen werden durfte. Die einzig sichtbare Wahrheit war für mich immer nur das Entsetzen gewesen, das so oft in die Augen meiner Mutter getreten war. Ein Entsetzen, das mit jedem Tag zu wachsen schien, bis sie schließlich ganz aufhörte zu sprechen und nur noch auf einem Stuhl saß und ins Leere starrte, bevor sie ins Wasser der Regnitz ging. In all dem Verschwiegenen mochte sich auch der Grund dafür verbergen, dass mein Vater zurückgekommen war. Vielleicht war etwas Schlimmes über seine Vergangenheit in der Sowjetunion herausgekommen. Vielleicht hatte man ihn deshalb aus dem Chor geworfen. Vielleicht hatte ihn seine Geschichte schließlich eingeholt und seine Existenz beraubt, gemeinsam mit dem Alkohol.